Du willst wissen, wie du zukünftig bestens vorbereitet in die Gehaltsverhandlungsgespräche mit deinem Arbeitgeber gehst? Dann bleibe jetzt dran.
3, 2, 1, go! You're tuned in to Patrick Griner's podcast show. Your best investment. Get the most powerful advices for your personal success, your money and your future investments. Follow Patrick on his Facebook fan page and ask him all your personal questions. He will give you valuable recommendations answered live right in the show from his networking partners, which are some of the most successful entrepreneurs, speakers, coaches, and business personalities in Europe. So get ready for your personal and financial breakthrough and enjoy this upcoming show.
Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner und ja, ich begrüße dich recht herzlich heute zu einer weiteren Interviewfolge. Und ich habe mir den Gehaltsbooster-Podcaster Burak Kalman für meinen eigenen Podcast heute gesichert und wir haben uns ziemlich genau eine Stunde über verschiedenste Themen unterhalten, unter anderem das Thema Gehaltsverhandlungen. Also wie gehst du als Arbeitnehmer mit deinem Arbeitgeber in das meistens jährliche Gehaltsverhandlungsgespräch? Wie vermarktest du dich selbst als Arbeitnehmer bestmöglich? Außerdem haben wir gesprochen über Karrierechancen, über Lifestyle und natürlich auch das Thema Motivation. In diesem Sinne, sei gespannt, hier jetzt der erste Teil unseres Interviews. Viel Spaß.
Good morning, this is your wake-up call.
Bei mir zu Gast heute ist Burak Kalman. Der ein oder andere wird ihn auch durch seinen Podcast kennen, denn er ist eher bekannt auch unter dem sogenannten Gehaltsbooster. In diesem Sinne, lieber Burak, herzlich willkommen in meiner Show.
Hallo Patrick, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich heute hier mit dabei sein zu dürfen.
Burak, wir haben uns schon vor einigen Monaten kennengelernt. Ich hatte damals die Ehre, auch in deinem Podcast eingeladen zu sein und deswegen freue ich mich heute insbesondere mit dir über das Thema Gehaltsverhandlungen zu sprechen. Doch bevor wir direkt starten, erzähl doch mal ein bisschen etwas mehr von dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie kam die Idee zu deinem Podcast?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Burak Kalman. Ich bin zum heutigen Zeitpunkt 31 Jahre alt. Und wo komme ich her? Ich sag's mal so, angefangen hat meine berufliche Karriere bei einem ziemlich kleinen Unternehmen. Wir haben damals Kunststoffspritzgussteile für die Automobilindustrie gefertigt und dort habe ich eine Lehre damals begonnen als Werkzeugmechaniker. Und das habe ich dann gemacht und habe dort gearbeitet auch im Anschluss. Und mir ist eigentlich so schon relativ schnell auch bewusst geworden, dass das eigentlich nicht alles sein kann, ja, im Leben. Ich meine, der Job hat mich zu dem Zeitpunkt, hat es mir auch Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz hatte ich immer so insgeheim einen Wunsch oder ein konkretes Bild im Auge, was ich eigentlich beruflich machen möchte. Und damals wusste ich nicht genau, wie der Titel zu dem Job heißt. Ich wusste nur, ich möchte mit sauberen Klamotten eine steuernde Tätigkeit machen, ja, dass ich mit Menschen kommuniziere, manchmal verhandle und Ziele erreiche, ja, dabei idealerweise auch mit viel Geld zu tun habe. Damals hatte ich aber keinerlei Ahnung gehabt, was das für ein Job ist. Ich hatte nur dieses Bild im Kopf. Was ich aber wusste, ist, dass ich das als Werkzeugmechaniker nicht machen kann. Deshalb habe ich mir gedacht, jetzt muss ich im ersten Schritt mal schauen, dass ich mein Wissen erweitere und habe dann ein Studium begonnen im Prinzip. Ja. Habe dann auch während dem Studium eigentlich sehr viel gearbeitet und dieses Bild hat mich nie losgelassen. Und man muss sich das so vorstellen, ich komme ja aus Heilbronn und sind sehr nah an Stuttgart von der Anbindung her. Immer wenn wir dort zum Einkaufen hingefahren sind, ja, da gibt's dann auf halber Strecke gibt's da dieses Schild mit dem Porsche-Wappen. Und ich habe das immer schon als Kind immer gesehen und meine Eltern damals gefragt, hey, warum sieht dieses Schild anders aus wie die anderen? Und warum ist da ein Logo drauf? Und dann hat man mir im Prinzip gesagt, erklärt, ja, das hat dann mir mein Vater damals erklärt oder meine Mutter viel eher, das ist etwas, das nichts für uns ist.
Okay.
So, als erste Generation Gastarbeiterfamilie, klar, ganz anderes Bild im Kopf. Und das hat mich immer schon sehr stark beschäftigt. Und jedes Mal, wenn ich an dieses Schild vorbeigekommen bin, habe ich mir als Kind immer Gedanken gemacht, warum ist es nichts für uns und was steckt da eigentlich dahinter? Und da ist dann bei mir irgendwann der Wunsch entstanden, zu zeigen, hey, das kann auch was für uns sein. Wir können da auch arbeiten. Mhm. Und gepaart mit dem anderen Bild im Kopf, ja, dass ich mit einem Anzug dorthin gehe und dort wichtige Tätigkeiten ausübe, ist das eigentlich zu einer Lebensaufgabe von mir geworden.
Okay.
Ja, und dann habe ich es tatsächlich auch geschafft. Du weißt ja, wie das ist mit Zielen und Visualisieren. Irgendwie macht das Gehirn doch dann die richtigen Dinge, um dahin zu kommen. Und ich bin dort dann erstmals als Praktikant im Projektmanagement quasi gelandet bei der Firma Porsche und habe da auch einen super Job gemacht. Wurde dann unter anderem ins Talentprogramm aufgenommen und habe dann auch eine Thesis dort geschrieben im Anschluss. Auch die habe ich mit einer glatten 1 abgeschlossen und hatte dann am Ende sogar den Vertrag eigentlich auf dem Tisch.
Von Porsche.
Von Porsche zur Festeinstellung. Zuvor war ich aber auch im Rahmen meines Studiums, weil ich da auch schon immer sehr viel gearbeitet habe, als Werkstudent beim Unterlieferant. Mhm. In der gleichen Branche, gleiche Unterrubrik, Nische, Karosserie. Und habe da auch schon im Projektmanagement aktiv unterstützt und dort habe ich auch schon sehr wichtige Aufgaben übernommen, teilweise den Projektleiter monatelang vertreten während seiner Elternzeit. Und auch dieses Unternehmen hat sich um mich bemüht und stand quasi vor der Entscheidung, okay, Firma Porsche. Die Krux an der Sache war, dass die Firma Porsche mich nicht eine Sekunde gefragt hat, hey, was willst du eigentlich hier machen? Was kannst du eigentlich und wie können wir das hier einbringen? Mir wurde gesagt, hey, Konstruktion. Und ich habe dann erwidert, ich habe das noch nie gemacht, konstruieren. Ja, das bringen wir Ihnen bei. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das lernen möchte, weil das hat mir eigentlich noch nie Spaß gemacht im Studium. Ja, dann hat man mich eigentlich dort mehr oder weniger für verrückt erklärt. Hast du eigentlich eine Ahnung, was dir gerade vorliegt für ein Angebot? Und ich habe mich dann natürlich dafür bedankt. Ja, ist mir auch klar, dass das nicht selbstverständlich ist. Nichtsdestotrotz musste ich eine Entscheidung treffen und da habe ich mich echt wochenlang damit rumgeplagt, weil auf der einen Seite, klar, Porsche ist ein Thema, das war auch ein Ziel von mir, mein Lebenstraum, wenn man so will. Auf der anderen Seite hat man mir auf Lieferantenseite eine riesen Verantwortung versprochen, einen Job, wo ich der Meinung war, wo ich eigentlich alle meine Stärken richtig ausspielen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ein paar schlaflose Nächte habe ich mich für die Variante Unterlieferant entschieden, gegen die Variante Porsche. Bin dann dort gestartet, habe direkt ein riesen Projekt übernommen, ja, ein Porsche-Projekt, das war dann die Ironie an der ganzen Sache und hatte dann eine riesen Budgetverantwortung im Millionenbereich und ich war schon immer ein Mensch, Verantwortung übernehmen hat mir eine riesen Freude gemacht, ja, und im Nachgang muss ich sagen, war das die richtige Entscheidung. Ich konnte in der Stelle wachsen, bin viel schneller vorangekommen, als ich es als Konstrukteur hätte machen können, mache etwas, das mir Spaß macht. Und zusätzlich habe ich jetzt quasi in meinem neuen Job die Gesamtverantwortung für den Großkunden Porsche und verhandle jetzt mit Menschen am Tisch über teilweise dreistellige Millionenbeträge, wo ich als Konstrukteur hätte nie wahrscheinlich zu Gesicht bekommen auf Porsche-Höhe.
Okay.
Und jetzt der Übergang zum Thema Gehalt. Wie bin ich da hingekommen? Um es kurz zu machen, während dem Studium haben wir uns ja auch mit den Kommilitonen immer wieder ausgetauscht und wir sind ja alle irgendwo eingestiegen und im Austausch hat sich dann rausgestellt, dass ich, obwohl ich nicht die besten Noten hatte unbedingt im Studium, deutlich höher eingestiegen bin als alle anderen. Daraufhin wurde ich natürlich um Rat gefragt, Hilfe gebeten und habe da den einen oder anderen unterstützt bei der Vorbereitung zu ihren Gesprächen. Manche hatten teilweise schon Gespräche geführt. Es hat sich dann rausgestellt, dass sie mit diesen Vorgehensweisen teilweise bis zu 20% höhere Angebote bekommen haben.
Okay.
Und das hat sich dann rumgesprochen, recht schnell. Hey, du, geh mal zum Burak, der hat mir da geholfen. Und dann kam der Nächste und nochmal einer. Und dann hat er mir plötzlich seine Freundin noch hinzugeschickt. Hey, mein Cousin. Und plötzlich war ich so im Umfeld, hat der eine oder andere so, hey, das ist der Gehaltsbooster, der Burak, geh mal zu ihm hin. Ja. Und so ist auch dieses Wort entstanden. Und für mich war dann ausschlaggebend, das habe ich dir vorhin ja auch erklärt, der Moment, an dem jemand dann persönlich bei mir daheim geklingelt hat. Plötzlich stand er vor mir mit so einem Obstkorb und einer Weinflasche in der Mitte. Und ich habe einfach gesehen, wie viel Dankbarkeit er verspürt hat und mir gegenüber ausgestrahlt hat.
Ja.
Und das hat mich so berührt in dem Moment und mir so viel gegeben, weil plötzlich wurde mir bewusst, hey, du kannst etwas, was nicht selbstverständlich ist, und du kannst damit Menschen extrem helfen und sie scheinbar so glücklich machen, dass sie hier diese Aktion sich verpflichtet fühlen, das zu machen. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wie kann ich das damit mehr Menschen erreichen, und so ist dann im Prinzip, um es ein bisschen abzukürzen, die Idee zum Podcast entstanden.
Okay. Krasse Story.
Dankeschön.
Das heißt, um das mal ganz konkret auf den Punkt zu bringen, du bist heute noch nebenberuflich eigentlich Coach und Podcaster, wenn es um das Thema Gehaltsverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht. Das ist dein Kernthema. Jetzt hast du gerade erklärt, dass Leute auf dich zugekommen sind, um von dir diese Strategien zu erfahren, wie man in so ein Gehaltsverhandlungsgespräch reingeht. So, jetzt ist dir das ja aber nicht in den Schoß gefallen. Das heißt, nimm uns mal mit in die Situation, wo du Schritt für Schritt gemerkt hast, hey, wenn ich selbst in solchen Gesprächen drin bin mit meinem Vorgesetzten, gibt es offensichtlich einen Weg, eine Strategie, bei der ich letztendlich rausgehe aus so einem Gespräch und deutlich mehr Gehaltserhöhungsbonus, wie auch immer man das formuliert, bekommen kann als andere Kollegen. Nimm uns mal mit in diesen Prozess. Ja, Wie hast du das festgestellt und was hast du daraus gemacht?
Gerne. Also ich habe das tatsächlich sogar als Werkzeugmechaniker schon festgestellt. Ich habe damals, war ich extrem fleißig immer, habe viel schneller gearbeitet und weniger Fehler gemacht wie alle anderen. Ja. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich werde eigentlich gar nicht so richtig wahrgenommen, das, was ich mache. So, man taucht sich ja auch mit den Kollegen aus, in der Kantine, ja, oder kennst ja die Gespräche. Und da wurde mir bewusst, hey, irgendwas mache ich doch falsch, weil der Kollege XY, der schafft bei weitem nicht so hart wie ich, aber irgendwas scheint er ja richtig zu machen, weil er vergrößert dauernd seinen Verantwortungsbereich und wahrscheinlich verdient er damit auch mehr Geld. Und ich bleibe auf der Stelle stehen. Und dann habe ich mal angefangen, das Ganze zu beobachten, und mir ist dann recht schnell bewusst geworden, dass du nicht das bekommst, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. So, und dann habe ich für mich so erkannt, okay, ich muss mich besser verkaufen.
Okay.
Auf der Arbeit. Und das muss ich machen, weil, und das ist jetzt mein Spruch, wer sich nicht verkauft, der verschenkt sich.
Okay.
Das ist meine Meinung. So, und dann habe ich angefangen, mir zu Gedanken zu machen. Wie kann ich das anstellen? Erstmal, wie machen es die anderen? So, und habe dann angefangen, mich zu informieren, habe angefangen zu lesen, bin dann mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt geraten, habe dann gemerkt, okay, da gibt's so viel, was man lernen kann und machen kann, und meine Welt, in der ich davor gelebt habe, war meine Fräsmaschine. Plötzlich habe ich einen viel weiteren Blick gehabt, und mir ist dann bewusst geworden, ich muss im ersten Schritt, das passiert vor der Verhandlung, ja, muss ich mir bewusst sein, ich muss meine Arbeit sichtbar machen. Das ist das Erste. Weil was bringt es, wenn ich die harte Arbeit mache, keiner das mitbekommt, und dann bin ich im Gespräch, bringe die Argumente und der Chef ist überrascht, weil er das davor noch nie gesehen hat. Weil er hat ein ganz anderes Bild von dir in dem Fall. So, dann geht's darum, habe ich mir auch dann klar gemacht, ich hatte in Bezug auf Geld auch das falsche Denken, in Bezug auf Gehalt, Geld. Ich dachte immer, über Geld spricht man nicht. Geld verdirbt den Charakter. Mhm. Geld, also ich war voll mit falschen Glaubenssätzen.
Ja.
Und das ist, hört sich im ersten Moment banal an, aber das bewirkt, dass ich, wenn es um das Thema Geld geht, ja, wenn ich einen Glaubenssatz habe, über Geld spricht man nicht, dann fühle ich mich in einem Gespräch, in einem Gehaltsgespräch, wo es um Geld geht, unterbewusst immer schlecht. Mhm. Ich bin angespannt, fühle mich unwohl, mhm, und kämpfe eigentlich die ganze Zeit mit mir selbst und verliere eigentlich oder bin in dem Gehaltsgespräch mehr mit mir selber beschäftigt als mit meinen Argumenten, mit meinem Chef.
Mhm. Ja.
Und habe da dann den zweiten Schritt entdeckt, okay, ich brauche das Mindset, da mache ich meine Arbeit sichtbar, da muss ich natürlich auch die richtigen Dinge auf der Arbeit machen, das muss, mhm, natürlich auch klar sein. Habe dann versucht rauszufinden, worauf kommt es hier eigentlich an, hier in meinem Job. Mhm. Weil ich arbeite hier fleißig vor mir hin, aber ist das das, was der Chef von mir sehen will? Mhm. Ist das das, was dem Unternehmen hilft,
ja,
in erster Linie? Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht und dann im nächsten Schritt habe ich mir überlegt, okay, jetzt hast du die Basis, das Fundament und jetzt kommen die Verhandlungen. Wie kann ich da eigentlich vorgehen, rhetorisch? Was gibt es, mhm, da für Möglichkeiten? Ja, was passiert eigentlich in so einer Verhandlung unterbewusst und so weiter? Habe mich da schlau gemacht, habe da Dinge ausprobiert, getestet und das war mir nämlich extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Leute mit mir was anfangen können, viele Angestellte, weil ich habe das nicht nur irgendwo aufgeschnappt und irgendwo aus einem Buch gelesen und gibt es weiter, sondern ich habe die Dinge in der Arbeit mit dem Gespräch mit dem Chef getestet und tue nur das verzapfen, was auch wirklich funktioniert. Mhm. Und ich gebe den Leuten auch immer konkrete Beispielformulierungen und die können sich da wiederfinden und das ist so der Schritt-für-Schritt-Prozess, wie man dann eigentlich dann durchgeht.
Okay. Jetzt hast du gesagt, dass eines der obersten Prioritäten für dich war, dass du eben nicht nur deinen Job machst, so wie er nun mal im Arbeitsvertrag dargestellt wird, sondern eben, dass du bzw. deine Arbeit auch sichtbarer wird. Mhm. Kannst du uns mal da so ein bisschen konkretere Beispiele nehmen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich bin Projektmanager, mhm, ja, ich habe klare Ziele, die sind zu erreichen und letztendlich tue ich in dem Fall ja meinen Job, also ja, dafür werde ich ja bezahlt. Ja. Aber was kann ich denn konkret tun, damit einfach das, was ich für das Unternehmen leiste, damit ich eben mit meiner Arbeit noch sichtbarer werde?
Mhm. Zunächst einmal, die meisten Menschen haben grundsätzlich mit dem Gedanken ein Problem, dass sie das machen müssen, dass sie ihre Arbeit verkaufen müssen, auf gut Deutsch. Mhm. Weil in unserer Mentalität, ja, wo wir hier in Deutschland, hat man ja eher so beigebracht bekommen, hey, gute Arbeit verkauft sich von alleine. Und wie gesagt, wir wissen, dass die Realität anders aussieht. Deshalb muss man sich erstmal grundsätzlich mit dem Gedanken beschäftigen. Hey, ich muss gucken, dass das, was ich mache, wahrgenommen wird. Wie kann ich das jetzt konkret machen? Ich mache mir dann zum Beispiel Gedanken und denke mir, okay, wenn ich jetzt der Leiter vom Projektmanagement wäre, oder der Geschäftsführer, weil als Projektmanager berichte ich eigentlich auch dem Geschäftsführer, da bin ich ja auch teilweise auf Vorstandsebene unterwegs, das ist ein sehr hoher Kreis und ich überlege mir, wie muss ein idealer Projektmanager aussehen, damit ein solcher Mensch sich denkt, wow, der hat's drauf. Mhm. Okay. Versuche mir da ein Bild auszumalen, ja. Und eine Sache, die mir dabei immer wieder auffällt und da befrage ich auch Menschen, ja. Ich kann ja auch zu meinem Chef hingehen und sagen, ja, lieber Patrick, du bist ja jetzt mein Chef hier und ich will hier langfristig, will ich der beste Projektmanager sein. Wie sieht so ein Projektmanager aus, mhm, in deiner Vorstellung? Kann ich ja auch machen.
Ja.
Spricht dir nichts dagegen.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich viele dann einen Menschen beschreiben, dem seine Arbeit nach außen komplett einfach aussieht. Das heißt, das ist jetzt ein wichtiger, konkreter Tipp. Lass deine Arbeit nach außen einfach aussehen.
Okay.
Wie kann sowas konkret funktionieren? wie es schon mal nicht funktioniert ist. Du kennst das, hast ja auch mal auf einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Wenn ich die Unterhaltungen beobachte in den Büros, in den Großraum, da streiten sich Menschen regelrecht darum, wer die beschissenste Arbeit hat. Die beschissensten Kunden, die beschissensten Lieferanten.
Ja.
Und die sind auf gut Schwäbisch nur am Abkotzen.
Ja.
Mein Rücken, mein Lieferant. Und ein solcher Mensch, der kann nicht als kompetent, seriöser Angestellter wahrgenommen werden, unterbewusst. Weil jemand, der das in dem Moment realisiert, der denkt sich, hey, der muss ja überfordert sein, das würde er ja nicht. Und ich habe mir dann angewöhnt, solche Gespräche zu unterlassen, nicht mich dran zu beteiligen. Und wenn jemand das bei mir macht, dann versuche ich Verständnis zu zeigen und versuche ihm eher einen Tipp zu geben, wie er da rauskommt.
Okay.
Und allein dadurch werde ich als ein viel kompetenterer Mitarbeiter wahrgenommen. Und es wird mir auch so oft bestätigt, dass viele andere Angestellte zu mir kommen und sagen, hey, boah, wie machst du das? Ich so, was denn? Du hast das größte Projekt. Du hast das größte Umsatzvolumen und so weiter und den größten Stress. Aber ich habe dich nicht einmal mit schlechter Laune gesehen.
Hm. Ja, und? Wie machst du das? Was ist das Geheimnis?
Ja, das Geheimnis ist zum einen zu wissen, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und da helfe ich mir so, dass ich mir immer den idealen Endzustand, immer wenn ich komme ja auch in, ich bin ja auch nur ein Mensch, ja. Mhm. Manchmal hocke ich auch am Rechner und denke so, boah, hey, ist das ein Scheiß jetzt? Wie kommst du da wieder raus? Mhm. Jetzt musst du das machen, diesmal. Und dann überlege ich so, okay, und wir haben ja, plötzlich kommen Impulse. Komm, lass das, geh mal nach Hause, ruh dich mal aus. Komm, mach das. Komm, jetzt guck mal, was bei Facebook läuft. Und ich habe so viele Biografien gelesen. Und viele Menschen, Erfolgspersönlichkeiten, beschreiben, dass auch diese Menschen diese Impulse haben. Mhm. Absolut normal. Aber die, wo es schaffen, sich in dem Moment gegen diese Impulse zu wehren, die kommen dahin, wo die anderen nicht hinkommen.
Genau.
Und ich überlege mir dann, okay, jetzt hast du wieder einen Impuls. Ganz normal, menschlich, aber du hast ja gelernt, jetzt musst du hart bleiben. Jetzt musst du weitermachen, weil jetzt, wenn du jetzt hart bleibst, dann kommst du dahin, wo es die anderen nicht hinschaffen. Und dann male ich mir das Bild aus, wo willst du eigentlich hin? Zack, ich habe das konkret im Kopf. Ah ja, das willst du machen, dafür machst du das. Und genau so wird sich das dann anfühlen. Deshalb gebe ich jetzt weiter Gas.
Okay, ja. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Sagen wir mal, ich habe im Schnitt ein Feedback, in Anführungszeichen, Gehaltsgespräch pro Jahr. Mhm. Und ich weiß, okay, in 6 Monaten ist es soweit. Hast du konkrete Tipps? Wie sollte ich mich auf so ein Gespräch vorbereiten? Ja. Wie viel Zeit sollte ich mir im Voraus darauf nehmen? Mhm. Was sind so die größten Punkte, an denen ich arbeiten sollte, bevor ich überhaupt in ein solches Gespräch reingehe?
Super Punkt, ja. Also, halbes Jahr vorher. Also ich mache es immer so. Ich habe jetzt ein Gehaltsgespräch gehabt. Komme ich raus, mache mir Gedanken, reflektiere. Okay, das und das habe ich erreicht, das und das. Nächstes Jahr habe ich ja das nächste Gespräch. Und jetzt geht eigentlich schon die kleine Grobplanung los. Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen? Und ich bin immer wieder überrascht, wie viel Zeit sich Menschen dafür nehmen, beispielsweise den Jahresurlaub zu planen, ja, kennen sich dann in der Region aus, welche Hotels es alle gibt, welchen Service die da alles bereitstellen. Aber wenn es dann darum geht, Gehaltsverhandlungen vorzubereiten, ja, es mal zu recherchieren, hey, was wird eigentlich in meiner Branche bezahlt, was verdienen andere, was gibt's überhaupt noch für Alternativen, ja, oder welche Techniken gibt's da, was machen eigentlich Vorgesetzte, bereiten die sich auch vor? Das sind Sachen, da macht sich kein Mensch Gedanken drüber.
Mhm.
Eine Einwandbehandlung in der Gehaltsverhandlung, das ist das Transparenteste überhaupt. Das sind immer die gleichen Sachen, die da die Chefs da bringen können. Da kann ich mich bewusst drauf vorbereiten.
Ja.
Und das macht kein Mensch. Und das ist echt, für mich ist das unverständlich, weil da so viel Geld auf dem Spiel steht. Deshalb, wie macht man stattdessen? Wie gesagt, konkrete Ziele setzen. Ich habe in 12 Monaten ein Gespräch. Was muss ich da erreichen im Job? Welche Aufgaben sind selbstverständlich? Welche muss ich darüber hinaus bringen, damit ich eine Gehaltserhöhung fordern kann? Ja, weil man darf ja nie vergessen, ich werde ja ohnehin für einen bestimmten Grund Auftrag, sage ich jetzt mal, bezahlt. Mhm. Wenn ich mehr Geld will, muss ich ja darüber hinaus etwas bieten. Mhm. Sprich, da Gedanken machen, was muss ich jetzt an Leistungen abliefern?
Ein ganz wichtiger Punkt übrigens, finde ich an der Stelle. Das geht, bringt ja nichts, wenn ich eine Gehaltserhöhung will, aber vom Prinzip her einfach nur 100% meinen Job mache, den ich zu machen habe. Eben. Also die Bereitschaft muss ja schon mal da sein, mehr zu tun, um quasi vorausschauend darauf dann zurückkommen zu können, um das auch wirklich einzufordern.
Richtig, ja. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Wenn ich Top-Verdiener sein möchte, dann muss ich auch ein Top-Performer sein. Ja. Das ist einfach so. Dann überlege ich mir, okay, ich fange an, eigentlich mehr oder weniger Bilanz zu führen. Was habe ich jetzt? Habe ich jetzt irgendwas erreicht, Außergewöhnliches, wo ich später in meiner Verhandlung dem Chef gegenüber platzieren kann? Ja, habe ich jetzt einen Großkunden gewonnen? Habe ich irgendein Riesenproblem abgewendet durch irgendwelche proaktiven Ideen? Habe ich einen Verbesserungsvorschlag? Habe ich irgendwelche Möglichkeiten gefunden, Prozesse zu vereinfachen? Weil dadurch spare ich ja auch viel Geld für das Unternehmen. Da gibt's unzählige Möglichkeiten und das führe ich mir dann, schreibe ich mir auf, weil in einem ganzen Jahr kann ich mir das unmöglich alles rückblickend merken. Ja. Und wenn ich halt, das ist der größte Fehler, den Menschen machen, die beschäftigen sich 3 Tage vor dem Gespräch mit dem Thema.
Okay. Ja.
Wenn überhaupt.
Ja.
So, okay, ich habe jetzt am Freitag eine Gehaltsverhandlung, jetzt gehen wir mal Google, zack, was kann ich jetzt machen? Und das ist eben der Fehler. Und deshalb, wie gesagt, Argumente aufbereiten, erstmal erzeugen, aufbereiten, dann überlegen, was will ich hier rausholen heute, was ist realistisch, was gibt's für andere, was zahlen andere Unternehmen, was verdienen andere Menschen aus meinem Umfeld, aus vergleichbaren Positionen. Da kann ich mir ja schlau machen. Das ist ja auch etwas, das ich proaktiv machen kann. Und dann überlege ich mir, was kann mir mein Chef gegenüber als Antwort bringen. Mhm. So, da mache ich mir Gedanken und in der Regel sind es immer die gleichen Sachen, kein Geld, kommen in einem halben Jahr wieder und so weiter und so fort. Und da kann ich mich drauf vorbereiten, ja. Gibt's ganz normale Einwandsbehandlungstechniken, die habe ich aus von Verkäufern gelernt, habe sie dann umgemünzt und das funktioniert super.
Okay.
Und ja, um es dann final letzten Endes zum Punkt zu bringen, dann habe ich noch am Ende, liegt mir das alles vor und ich mache daraus eine Strategie. Eine Verhandlungsstrategie, wie gehe ich rein, wie reagiere ich und so weiter. Und wenn ich so vorgehe, habe dann die entsprechenden Leistungen, auf die ich mich berufen kann, kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Ja, okay. Thema Gehaltsverhandlung an sich. Hast du eine Benchmark? Wie viel Gehaltsverhandlung oder Entschuldigung, wie viel Gehaltssteigerung ist denn so im Schnitt pro Jahr üblich? Kann man das so sagen oder ist das branchenunabhängig?
Es ist sehr, sehr schwierig, das zu sagen, weil das zum einen davon abhängt, wo stehe ich gerade? Vielleicht bin ich ohnehin unterbezahlt seit Jahren, habe das nicht gemerkt. Dann kann ich natürlich viel mehr rausholen. Wenn ich jetzt komme und sage, hey Chef, ich habe es jetzt rausgefunden, da kann ich zwar, je nachdem, ist halt schwierig.
Ja.
Welchen Job habe ich, wo stehe ich und habe ich in letzter Zeit meinen Verantwortungsbereich vergrößert? Also grundsätzlich sage ich mal, was man sagen kann, in einem bestehenden Job ist man grundsätzlich ein bisschen eingeschränkter, als wenn ich einen Job wechsle. Da ist immer mehr zu holen. Ich sage mal, 10-20% in einem bestehenden Job, wenn ich davor lange nichts gemacht habe, mit Gehaltsverhandlungen und Ansprüche. Ansonsten bei einem Wechsel, das hören Menschen ungern. Vor allem, ich werde ja auch oft von Unternehmern interviewt, aber es ist einfach das, wo ich selber die Erfahrung gemacht habe und in der Zusammenarbeit mit den Klienten, die ich hatte, die machen teilweise 30-50% Gehaltssprünge bei einem Jobwechsel.
Krass.
Und das ist so die Range, wo ich jetzt pauschal sagen kann, aber sehr mit Vorsicht zu genießen.
Ja. Jetzt ist es bei mir schon eine Zeit lang her, dass ich im Angestelltenverhältnis war, also mit, jetzt muss ich kurz rechnen, 29 habe ich mich selbstständig gemacht, also jetzt bin ich 43. aber ich kann mich eben auch noch daran erinnern, dass solche Gehaltsverhandlungsgespräche, so wie ich sie damals eben auch hatte, für mich immer auch mit so einem unguten Gefühl belastet war. Einerseits möchte man eine Gehaltsverhandlung haben, andererseits hat man Angst, dass man zu viel nimmt, dass man zu forsch ist oder dass vielleicht die Forderung, die ich an den Arbeitgeber stelle, dass der irgendwie mir klar macht, sag mal, hast du einen an der Waffel, geht gar nicht. Also das Thema, ich weiß nicht, wie das aus deiner Erfahrung heraus ist, aber das Thema generell ist ja auch für viele Arbeitnehmer extrem angespannt, weil viele sich ja auch einfach gar nicht trauen, mal zu sagen, hier, jetzt muss aber mal eine Steigerung vorhanden sein. Wie ist deine Erfahrung daraus, aus deinen bisherigen Projekten, wenn du gerade Arbeitnehmer begleitest? Und was sind so deine konkreten Tipps, um vielleicht auch diese Ängste bzw. Zweifel zu überwinden?
Good morning, this is your wake-up call.
Okay, das war der erste Teil mit dem Gehaltsbooster Burak Kalman. Und im zweiten Teil sprechen wir explizit über die Top 5 Einwände des klassischen Arbeitgebers, der unter anderem vielleicht hin und wieder auch mal Gehaltssteigerungsforderungen von Arbeitnehmern ablehnt. Und wir werden herausfinden, einerseits sind das oftmals Einwände oder Vorwände und viel wichtiger natürlich, wie reagierst du auf die Top 5 Einwände oder Vorwände bei deinem Arbeitgeber, wenn es unter anderem um das Thema Gehaltsverhandlung geht. In diesem Sinne, sei auch beim zweiten Teil wieder mit am Start und ja, sämtliche Informationen zu Burak Kalman, zu seinem Podcast, zu seiner Homepage, zu seinem kostenlosen E-Book findest du natürlich hier unten in den Shownotes. In diesem Sinne, was auch immer du heute noch zu tun hast, pass gut auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis bald.
That's it for today. But tune in next time on Patrick Griner's podcast show. You want real powerful success and better investments to go straight through the roof? Then send your personal questions to his Fanbook fan page and get live on the show. Practical and tactical advices which can be applied immediately all by yourself. Be curious on Patrick Griner's next upcoming show. Thank you for listening and enjoy your day.